Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
An der Tankstelle gibt es noch immer Unmut. Der Iran-Krieg hat schon für hohe Spritpreise gesorgt. Und jetzt könnte das Gas bald folgen. Denn damit wird mehr als die Hälfte aller Wohnungen bei uns geheizt. Große Gasspeicher sollen nicht nur dafür sorgen, dass es auch in den kältesten Monaten warm bleibt, sie sollen uns eigentlich auch vor einem Preisschock im Winter schützen. Da ist es keine gute Nachricht, dass diese Speicher gegenwärtig nur zu 50,1% gefüllt sind. Im letzten Jahr um diese Zeit waren es immerhin 67,1 und Anfang November sollten es nach den gesetzlichen Vorgaben mindestens 80% sein. Ob das noch zu erreichen ist und warum die Speicher halb leer sind, erklärt Jürgen Ackermann.
Hier unten liegt es, das Gas für den Winter, in etwa 900 Metern Tiefe. Wir sind im Gasspeicher Inzenham-West, nahe dem Chiemsee in Bayern. Das Gas lagert in porösem Gestein, kann raus und wieder reingepumpt werden. Problem? Derzeit ist der Speicher nur zu etwas mehr als 12% gefüllt.
Normalerweise sind wir in dieser Jahreszeit voll in der Befüllung und würden also um die 60-70% Arbeitsgasvolumens bereits gefüllt haben. Es ist wirklich nicht mit den letzten Jahren zu vergleichen.
Das liegt, sagt Juraj Patschun, am Preis. Für seine Kunden, die Gashändler, ist es unattraktiv, derzeit einzukaufen und dann zu lagern. Der Börsenpreis für Gas hat sich seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar mehr als verdoppelt und verharrt auf hohem Niveau. Händler zögern mit dem Einkauf, aber das geht nicht mehr lang. Anfang November müssen die Füllstände der Gasspeicher laut Gesetz im Schnitt bei 80% liegen. Darüber wacht die Bundesnetzagentur.
Ich würde sagen, wir liegen zwischen Sorge und Entspannung, weil wir jetzt Mitte, Ende August haben. Das heißt, man kann die nächsten Wochen noch in Deutschland kräftig einspeichern. Die Infrastruktur dafür gibt es. Das Gas ist auch verfügbar. Die Gashändler müssen jetzt ihre Aufgabe erfüllen.
Das Bundeswirtschaftsministerium beobachte die Lage genau, teilt das Haus von Ministerin Katharina Reiche mit. Ein staatlicher Eingriff jenseits der strategischen Vorsorge muss jedoch sorgfältig abgewogen werden. Er muss die Versorgungssicherheit tatsächlich erhöhen und darf nicht selbst zu unnötigen Preissteigerungen oder Fehlanreizen im Markt führen. Heißt, erst so spät wie möglich würde das Ministerium eingreifen und könnte notfalls anweisen, auch zu höheren Preisen einzukaufen. Gleichzeitig verweist es auf die Pipelines und die Flüssiggasterminals an Nord- und Ostsee, mit denen auch im Winter flexibel Gas ins Land kommen könne. Den Verbraucherzentralen reicht das nicht.
Wir leben aber in einer sehr fragilen Weltlage. Wir sind sehr abhängig immer noch mit unseren Energiebezügen eben. Insofern wäre es hilfreich, wenn wir diese Abhängigkeiten Stück für Stück auch reduzieren würden. Dafür wäre die Politik schon zuständig und eben nicht nach dem Prinzip Hoffnung und es wird sich schon erledigen, das Problem.
Das warme Wohnzimmer im Winter, fürchten die Verbraucherschützer, wird teurer, vor allem für die Gaskunden, die keine langfristigen Verträge haben.
Prüfen Sie Ihre Verträge, prüfen Sie Ihre Tarife, versuchen Sie noch im Zweifel zu wechseln zu einem Vertrag mit einer Preisbindung über den Winter hinweg, damit Sie auf der sicheren Seite sind.
Im Gasspeicher im bayerischen Chiemgau rechnen Sie damit, dass es jetzt losgeht mit den Einlagerungen. 80% Füllstand werden Sie hier aber wohl nicht mehr erreichen bis zum November.
Andreas Schröder beobachtet die internationalen Gasmärkte. Er arbeitet beim Analysehaus ICIS. Guten Abend nach Düsseldorf.
Guten Abend.
Herr Schröder, kann es passieren, dass wir in einem knackig kalten Winter irgendwann wirklich ohne Gas dastehen?
Das kann durchaus passieren. Wir sind ja jetzt schon in einer angespannten Marktlage aufgrund der Engpässe, die wir haben in Nahost, dem Iran-Konflikt und der Schließung der Seestraße von Hormus. Und dadurch fehlen dem Welthandel viele Volumen an Flüssiggas. Und das spüren wir in Europa, weil wir die Gasspeicher nicht richtig befüllt bekommen. Und das kann sich dann im Winter eben auch übersetzen in eine bedrohlichere Situation, sollte etwa zum Beispiel auch ein kalter Winter gleichzeitig kommen.
War es dann nicht fahrlässig, dass nicht die Bundesregierung dafür gesorgt hat, dass der Füllstand höher ist?
Es ist noch zu früh zu sagen, ob es wirklich fahrlässig war. Das sehen wir ja erst am Ende des Winters. Denn erst dann können wir beurteilen, ob es ein kalter Winter war und ob zusätzliche Unwägbarkeiten dazukommen. Etwa der Iran-Konflikt, wie lange der andauert und ob die Seestraße von Hormus weiter geschlossen bleibt. Denn die ist ein kritisches Nadelöhr für den Welthandel. Und sie macht eigentlich ja alle Szenarien gut oder schlecht. Je nachdem, ob sie offen ist oder nicht, ergibt sich für die Gasspeichersituation in Europa auch ein besseres oder schlechteres Bild.
Die Politiker sagen, die Risiken seien etwas gedämpft, weil wir jetzt viele Terminals haben, die Flüssiggas annehmen können an der Nordsee und Ostsee. Ist das unsere Sicherheit oder sehen Sie da auch Risiken?
In Deutschland macht Flüssiggas ja bisher nur 10-15% vom Gasverbrauch etwa aus. Und es ist vor allem in den kritischen Wintertagen, an den wirklich kalten Tagen, reicht Flüssiggas nicht aus, um den Verbrauch zu decken. Daher braucht es die Gasspeicher. Sie sind systemkritisch an diesen wenigen kalten Tagen im Winter. Und daher braucht es wirklich auch gute Füllstände am Beginn des Winters, sodass man sicher durch den Winter fahren kann und auch gewappnet ist für eventuelle Unwägbarkeiten wie andere Ausfälle von Infrastruktur etwa.
Das heißt, Sie sehen Risiken, das haben Sie deutlich gesagt. Ein großer Teil des Risikos liegt vermutlich im Preis, dass man Gas teuer bezahlen muss. Wir haben die Preiskurve gerade im Film gesehen. Ist es auch unter diesem Gesichtspunkt so, dass die beste Zeit schon verpasst ist für den Gaseinkauf?
Tatsächlich sind die Gaspreise deutlich übernormal. Vor allem die Sommergaspreise sind klassischerweise eher niedrig. Da hat man den besten Zeitpunkt zum Einspeichern schon etwas verpasst. Man hat darauf spekuliert, dass sich die Iran-Krise wieder etwas entschärft und somit dann auch die Weltpreise wieder etwas sinken. Dann wäre es einfacher gewesen, die Gasspeicher zu füllen. Nun sieht es aber anders aus. Es kann sein, dass der Iran-Konflikt sich noch deutlich in die Länge zieht. Und dann wird auch der Winter. Dann werden die Lieferungen dann im Winter deutlich teurer noch, als es die jetzigen Terminpreiskurven etwa vorhersehen.
Heute ist der 20. August, da ist ja noch Zeit. Was würden Sie tun, wenn Sie verantwortlich wären?
Man muss sich als Bundesregierung oder als Politik, die ja auch in letzter Instanz verantwortlich ist, jetzt fragen, ob man weiter zuschauen will oder ob man eben diesen Iran-Konflikt auch als Anlass nimmt, einen staatlichen Eingriff oder eine Unterstützung vorzunehmen. Die Bundesregierung hat bereits eine Gasspeicherreserve angekündigt. Die startet allerdings erst nächstes Jahr, hilft also nicht mehr diesen Sommer. Und diesen Sommer wäre zu überlegen, ob etwa der Marktbetreiber Trading Hub Europe doch noch eingreift und unterstützend sozusagen die Speicher noch befüllt.
Mhm. Können Sie uns zum Schluss eine Einschätzung geben, wie viel Prozent teurer das werden kann mit dem Gas im Winter und dem Heizen?
Also klassischerweise sind die Winterpreise deutlich über den Sommerpreisen. Jetzt haben wir schon die Sommerpreise über 60 Euro die Megawattstunde. Das sind etwa 6 Cent pro Kilowattstunde. Und da kommt so einiges auf Verbraucher zu. Eine exakte Prozentzahl ist schwierig zu sagen, aber wir sind schon deutlich über den Vorjahren.
Herr Schröder, danke für Ihre Einschätzungen und guten Abend nach Düsseldorf.
Schönen Abend Ihnen.
Und das Gespräch habe ich am frühen Abend geführt. Was die Bundesrepublik lange von vielen anderen demokratischen Ländern unterschieden hat, war die Stabilität unserer Regierungen. Koalitionen vereinbarten etwas und dann hatten sie auch die Kraft, das durchzusetzen. Das änderte sich schon mit der Ampel, die sich bald auf gar nichts mehr einigen konnte. Die aktuelle Dreierkoalition nun wird von der CDU angeführt. Einigen kann die sich noch, die Koalition. Sie hat vor dem Sommer dicke Kompromisspakete gepackt. Aber in den Bundesländern, die im September wählen, gibt es offenen Widerstand dagegen. Und zwar nicht nur in der SPD, wo das eine gewisse Tradition hat, sondern jetzt auch in der CDU. Gleich drei Ostministerpräsidenten wollen die Rentenreform nicht mittragen. CDU-Wahlkämpfer sehen ihre Chancen offenbar nicht mehr darin, für etwas zu sein, sondern gegen die eigene Bundesregierung. Kerstin Palzer über eine verunsicherte Kanzlerpartei.
Gröningen in Sachsen-Anhalt. In 17 Tagen wird gewählt. Wahlkampfzeit. Der kleine gelb-weiße Schirm ist von der regierenden CDU. Niklas Friest ist seit 11 Jahren dabei, arbeitet in der Landtagsfraktion. Die Bundespolitik ist Ihnen hier keine Hilfe.
Der Gegenwind aus Berlin ist wirklich enorm, das muss man einfach so sagen. Wir haben, als wir hier mit Plakatierungen anfangen durften, das war ungefähr 6 Wochen vor der Wahl, da kam gerade die Nummer mit Spahn hoch und das hilft uns natürlich alles nicht.
Die große Bundespolitik überlagert Landesthemen. Das sieht auch Guido Heuer, Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, so.
Wir hatten schon einfache Wahlkämpfe. Das ist so. Ja, und wenn ich meine, es ist mein dritter Wahlkampf und das ist mit Abstand das Schwierigste.
In der Parteizentrale in Berlin dagegen findet die neue Generalsekretärin der CDU, es gehe um eine reine Landesentscheidung.
Die Menschen unterscheiden sehr gut, dass es um eine Landtagswahl geht und was auch für dieses Land auf dem Spiel steht. Es geht um wirtschaftliche Stabilität, um Bildungspolitik, um Infrastrukturvorhaben. Und deswegen geht es darum, an der Stelle wirklich keine extremen Experimente zu machen, sondern eine Politik aus der Vernunft heraus.
Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne sieht sehr wohl eine bundespolitische Verantwortung.
Merz ist ja mit dem Versprechen angetreten, die AfD zu halbieren, kleiner zu machen. Und wenn nun in Sachsen-Anhalt das Gegenteil auftreten sollte, dass die AfD sogar das erste Mal in ihrer Geschichte den Sprung in exekutive Verantwortung auf der Landesebene schaffen sollte, dann wird das sicherlich auch Fragen aufkommen lassen nach dem richtigen Kurs der Union unter Merz.
Und auch hier hat die CDU Probleme. Arzfeld in Rheinland-Pfalz. Einige sind noch immer wütend, weil der Kanzler den mittlerweile ehemaligen Bundesverkehrsminister Schnieder entlassen hat, der hier seinen Wahlkreis hat. Das hat auch Folgen für das Ansehen von Friedrich Merz.
Beim Neujahrsempfang vor 2 Jahren war er hier bei 1100 Leuten, hat eine tolle Rede gehalten. Wir hatten viel Zuversicht, gute Stimmung, auch gerade was die Person Friedrich Merz anging. Und diese Zuversicht, die hat ganz stark gelitten.
Und der Kanzler selbst, der ist seit gut 3 Wochen nicht mehr öffentlich aufgetreten, hat sich Ende Juli in die Ferien verabschiedet. Angesichts der letzten Wochen mit Diskussionen über die abschlagsfreie Rente, Waldbränden und Drohnenangriffen gibt es Nachfragen. Wo ist Merz?
Nur weil der Bundeskanzler öffentlich nicht in Erscheinung tritt, weil er keine öffentlichen Termine wahrnimmt, ist er nicht im Urlaub und tut nichts.
Dabei zeichnen sich sogar Erfolge für den Kanzler ab. Die Auftragslage der deutschen Industrie hat sich verbessert, nicht zuletzt wegen des Sondervermögens für Infrastruktur und Verteidigung. Ob das allerdings der CDU-Basis in Sachsen-Anhalt helfen wird, fraglich.
Fast jede Nacht steuern ballistische Raketen aus Russland auf Städte in der Ukraine zu. Und seit Wochen treffen sie meistens sicher ihr Ziel. Denn ohne die Abwehrraketen vom Typ Patriot ist die Ukraine dagegen wehrlos. Vergangene Nacht sind wieder mindestens 16 Menschen gestorben, soweit wir wissen, unbeteiligte Zivilisten. Die letzte bestätigte Patriot-Lieferung hat die Ukraine im März erhalten. Ganze 35 Stück sollen es gewesen sein. Trotz Zusagen auf dem NATO-Gipfel Anfang Juli sind die Magazine wohl leer. Wassili Golot aus Kiew.
Sie hatte das Gefühl, dass ihr Haus vollständig einstürzt, sagt uns Marina, auf sie und ihre Kinder. So einen heftigen Angriff wie heute haben sie noch nie erlebt. Hart, beängstigend. Wir dachten, das ist die letzte Nacht in unserem Leben. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Marina und ihre Familie haben überlebt. Andere in ihrem Stadtviertel sind tot. Die Menschen in der Ukraine bleiben weiter schutzlos gegen ballistische Raketen aus Russland. Müssen auch in dieser Nacht einen Einschlag nach dem anderen über sich ergehen lassen. Ein unerträglicher Zustand. Wir brauchen Schutz, damit wir mehr oder weniger ruhig schlafen können. Zumindest damit wir Zeit haben, uns in Sicherheit zu bringen. Damit wir etwas haben, womit wir diese Raketen abwehren können. Obwohl die ukrainische Luftwaffe nach eigenen Angaben viele russische Marschflugkörper und Angriffsdrohnen abwehren konnte, die notwendige Munition zum Schutz gegen ballistische Raketen, hier orange abgebildet, fehlt noch immer. Präsident Zelensky erneuert daher seinen Hilferuf an die Partner der Ukraine, Patriot-Abwehrraketen zu liefern. Innenpolitisch löste Ex-Verteidigungsminister Fedorov mit seiner Forderung nach Neuwahlen eine Debatte aus. Ukrainischen Medien zufolge plane Fedorov, der Kontakte zu Tech-Milliardär Musk pflegt, eine Reise in die USA. Dort wolle der 35-Jährige offenbar um Unterstützung für seinen Kurs werben. Umfragen zeigen allerdings, dass die deutliche Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer gegen Wahlen in Kriegszeiten ist. Auch viele Fedorov-Unterstützer sehen den Vorstoß kritisch.
Wassili Golot in Kiew. Populär ist der Vorschlag ja offenbar nicht. Was bezweckt der Ex-Verteidigungsminister gerade jetzt mit diesem Vorschlag?
Diese Frage stellen sich viele in Kiew und in der Ukraine. Die allermeisten halten es für den Beginn seiner eigenen politischen Karriere. Fedorow gehörte Selenskys Team an. Er war viele Jahre Digitalminister, dann Verteidigungsminister, hat nie das System kritisiert. Und jetzt, wo er sozusagen nicht mehr Teil dieses Teams ist, sich plötzlich hinzustellen und Wahlen zu fordern, mitten im Krieg, obwohl er selbst auch immer argumentiert hat, das Kriegsrecht lässt das nicht zu, die Verfassung lässt das nicht zu, das deutet doch darauf hin, dass da vor allem eigene politische Ambitionen dahinter stecken. Und selbst die Organisatoren der Demonstrationen, die Unterstützer von Fedorow, die kritisieren diesen Vorstoß.
Das größte Problem sind, du hast es im Beitrag gezeigt, die fehlenden Patriot-Raketen. Eigentlich hat die NATO schon Anfang Juli Nachschub versprochen. Wann steht in Aussicht, dass dort irgendetwas passiert?
Auch das fragt man sich jeden Tag in der Ukraine und insbesondere nach so einer Nacht wie der vergangenen, wenn es eben nicht möglich ist, weil die Munition nicht da ist, die russische Ballistik abzuwehren. Wir hören aus dem Präsidialamt, dass man insbesondere mit den USA versucht, Lösungen zu finden, aber eben auch mit anderen Partnern spricht. Man will da nicht die Staaten nennen, von denen man erwartet, dass da nochmal in die Lagerhäuser geguckt wird. Aber man betont eben ganz klar, hier geht es jeden Tag um das Überleben von Menschen, um das Überleben von Zivilistinnen und Zivilisten. Und deshalb erwartet man, dass alle Partner da nochmal in sich gehen und gucken, den politischen Willen auch in sich finden, die Ukraine in dieser Frage stärker zu unterstützen und diese notwendige Patriot-Munition zu liefern.
Wassili, danke und guten Abend nach Kiew.
Dankeschön.
Der Krieg in der Ukraine betrifft längst auch ganz direkt die Nachbarn im Westen. Die Grenze zu den NATO-Staaten wird von russischen Flugkörpern regelmäßig überschritten. Erst heute hat ein russisches Kampfflugzeug im Schwarzen Meer diese mit Sprengstoff beladene Marinedrohne unschädlich gemacht. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einer eskalierenden Drohkampagne. Das NATO-Land Polen grenzt im Osten an das mit Russland verbündete Belarus und im Norden direkt an die russische Enklave Kaliningrad. Der schmale Landstreifen, der das Baltikum mit Polen verbindet, gilt als die Achillesferse der NATO. Die Nord- und Ostgrenze Polens sollen nun mit einem neuen Verteidigungssystem besser gesichert werden. Am Aufbau sind auch deutsche Pioniere beteiligt. In der Region um Goldap hatten Paulina Milling und Magdalena Kapinska eine der seltenen Gelegenheiten, in diesem Gebiet zu drehen.
Unterwegs mit der Bundeswehr in ein militärisches Sperrgebiet, ganz nah an die Grenze zu Russland. Kein Handyempfang, kein Internetsignal. Unter Aufsicht der Armee dürfen die Medien für wenige Stunden sehen, wie polnische und deutsche Soldaten an der Ostflanke der NATO einen Schutzwall errichten. Wir bauen hier Befestigungsanlagen. Der potenzielle Gegner blickt dann auf einen Panzergraben. Dahinter kommt die erste Reihe der Stahlbetonigel. Dann folgt eine freie Fläche für Minen und danach gibt es noch eine zweite Reihe aus Panzerigeln. Zusammen mit den polnischen Militärs sind hier 40 deutsche Pioniere im Einsatz.
Ich habe mich freiwillig dafür gemeldet. Das ist eine Sache, die gehen uns alle irgendwo an.
Denn sie bauen nicht nur für den Schutz Polens, sondern auch um die NATO-Außengrenze abzusichern. Dieses strategische Ziel hatten Polen und Deutschland sogar schriftlich besiegelt mit einem Verteidigungsabkommen im Juni in Warschau. Schon knapp zwei Wochen später kamen erste deutsche Pioniere hier an. Der Ostschild soll abschrecken, Truppen bei einem möglichen Einmarsch ausbremsen. Bis 2028 soll er fertig sein und 230 Kilometer entlang der Grenze zu Russland führen.
Je besser wir vorbereitet sind, uns zu verteidigen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Russland sich auf irgendwelche militärischen Abenteuer einlässt. Und das ist die Nachricht dieses Tages. Wir stehen bereit, für unsere Freiheit, für unsere Demokratie zu kämpfen.
Polen setzt auf Verbündete, investiert aber auch selbst viel ins Militär. 4,8% des Bruttoinlandsproduktes und zeigt die eigene Stärke, wie hier beim jährlichen Fest der polnischen Armee. Irgendwie vergessen manche Russland, unseren gefährlichen Nachbarn, der Krieg führt, direkt hinter unseren Grenzen. Und manchmal dringt dieser Krieg auch in unser Land ein. Wie Ende Juli bei einem Angriff auf die Ukraine fliegt ein russischer Marschflugkörper nach Polen und explodiert auf einem Acker. Mit dem Ostschild setzen die Verbündeten auf eine umfassende Abschreckung. Dabei geht es darum, die Kosten für den potenziellen Angreifer in die Höhe zu treiben, um das Risiko eines Krieges zeitlich zu verzögern. Hier, wo eine potenzielle Bedrohung nur wenige Meter entfernt ist, wollen Polen und Deutschland weiter zusammenhalten.
Und es war natürlich ein rumänisches Kampfflugzeug, das diese russische Seedrohne unschädlich gemacht hat. In der Demokratischen Republik Kongo breitet sich ein Virus aus der Ebola-Familie weiter aus. Eine hochansteckende Infektion ist das, die Erkrankte mit ihren Körperflüssigkeiten übertragen. 2400 Menschen sind bereits gestorben. Das Ganze ist deshalb so schwer einzudämmen, weil es für diesen speziellen Erregertyp mit dem Namen Bundibuyo bisher weder einen passenden Impfstoff gibt, noch eine gezielte Therapie. Die Weltgesundheitsorganisation versucht es nun mit einem Serum, das in der Vergangenheit bei Ebola gute Wirkung gezeigt hatte, allerdings nicht zugelassen ist gegen das Bundibuyo-Virus. Sie hat 70.000 Dosen in den Kongo geliefert, Caroline Imlau berichtet.
Er hat Ebola überlebt. Jetzt kämpft Deogratias Kasereka gegen die gefährliche Desinformation über die Krankheit. In seiner Stadt Mongwalu versucht er, die Bewohner davon zu überzeugen, dass es den Virus wirklich gibt. Viele Menschen glauben, Dämonen hätten die Krankheit gebracht. Als die Symptome am ersten Tag auftraten, spürte ich, wie meine Knie nachgaben. Mein ganzer Körper fühlte sich träge an und ich wollte nichts lieber als nur schlafen. Dann setzten die Kopfschmerzen ein. Zunächst benutzte er traditionelle Heilmittel. Anfangs hatte auch er Angst, ins Krankenhaus zu gehen, als Ebola-Patient isoliert zu werden und damit, wie er dachte, sein Todesurteil zu bekommen. Dann überzeugten ihn seine Kinder doch, ins Krankenhaus zu gehen. Und schließlich wurde er gesund. Als die Gemeinde erfuhr, dass ich Ebola hatte, waren sie überzeugt, dass ich sterben würde. Doch sobald ich entlassen wurde, machte ich es mir zur Aufgabe, den Menschen bewusst zu machen, dass ein frühzeitiger Gang ins Krankenhaus die Lösung ist. Das Misstrauen gegenüber Behörden ist groß. Ausländische Pharmakonzerne hätten sich die Krankheit ausgedacht, um Geschäfte zu machen. Das glauben viele. Alles, was mit Ebola zu tun hat, ist einfach nur erfunden. Eines Tages sahen wir plötzlich Landcruiser hier vorbeifahren. Man fing an, uns zu sagen, wir sollten uns die Hände waschen. Und dann fingen die Leute plötzlich an zu sterben. Hier in der Region leben viele Menschen vom Goldabbau. Die Bevölkerung ist sehr mobil. Nicht zuletzt deshalb konnte sich der Virus schnell verbreiten. Und die Lage verschärft sich in den betroffenen Provinzen. Es gibt bereits 5000 bestätigte Infizierte. Fast jeder zweite stirbt. Die Dunkelziffer ist hoch. Eine Isolation ist oft schwierig, denn es gibt zu wenig Gesundheitsstationen. Für den aktuellen Virus gibt es keinen Impfstoff und keine spezifische Behandlung. Deogratias engagiert sich als Seelsorger in der Kirche, die hier noch eine große Anziehungskraft hat. Seine Genesung sieht er als göttlichen Auftrag. Andere, die erkrankten, starben, weil Gott beschlossen hatte, dass sie sterben sollten. Aber Gott hat mich verschont, weil er sah, dass ich mit meinem Leben noch etwas zu geben habe. Es wird noch viel mehr Aufklärer wie ihn brauchen, um den Ausbruch in den Griff zu bekommen. Überzeugungsarbeit aus der Mitte der Gemeinschaft.
Und andere wichtige Nachrichten an diesem Tag hat Thorsten.
Die Kritik an einem israelischen Siedlungsprojekt im Westjordanland wird lauter. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien fordern in einer gemeinsamen Erklärung, die Pläne unverzüglich zurückzunehmen und die Ausweitung der Siedlungen zu beenden. Eine Friedenslösung rücke sonst in weite Ferne. Die israelische Regierung plant den Bau von rund 3.400 Wohneinheiten zwischen Ostjerusalem und der Siedlung Ma'aleh Adumim. Eine Bebauung dort würde das Westjordanland weiter in einen nördlichen und einen südlichen Teil aufspalten. Der medizinische Dienst der Krankenkassen hat im vorigen Jahr fast 3.100 Behandlungsfehler im Gesundheitswesen festgestellt. Ein Drittel davon habe dauerhafte Schäden verursacht. Der Dienst vermutet aber, dass die Dunkelziffer mindestens 100 Mal so groß ist. Denn in Deutschland werden solche Fehler nicht systematisch erfasst. Die Kassen und auch Patientenschutzorganisationen fordern deshalb eine bessere Erfassung und eine Informationspflicht gegenüber Betroffenen. In der spanischen Exklave Ceuta haben die Behörden etwa 1.800 Migranten umgesiedelt, die seit Wochen am Strand campierten. Laut Behörden waren die hygienischen Bedingungen am Strand nicht mehr tragbar. Ein Großaufgebot der Polizei brachte die Menschen in Übergangslager. Dort sollen sie auf das Ergebnis ihrer Asylverfahren warten. Ende Juli waren Zehntausende Migranten von Marokko nach Ceuta gelangt. Der Großteil von ihnen kehrte bereits kurz darauf zurück.
6 Wochen Schulferien können ganz schön lang werden. Wenn Geld und Zeit bei den Eltern reichen, ist man 2, allenfalls 3 Wochen unterwegs. Da bleibt noch viel Zeit, die sinnvoll gestaltet werden will. Wir zeigen jetzt ein Beispiel, das Kinder ganz offensichtlich glücklich macht. Zumindest in L.A., genauer in Mini-L.A. Das ist eine von vielen Kinderstädten im ganzen Land, die im Sommer als Ferienaktion angeboten werden, von Gemeinden, freien Trägern, oft auch durch Spenden finanziert. Da müssen Kinder arbeiten, sie dürfen wählen und sie können Geld ausgeben. Laura Bisch war mittendrin in der Kinderstadt Mini-L.A. in Langenargen am Bodensee.
Eine Stadt von Kindern regiert. Eine erste Berührung mit Demokratie.
Er wird euer neuer Bürgermeister.
Und eine unerwartete Wendung. Aber von Anfang. Mini-L.A. L.A. für Langenargen am Bodensee. In der Kinderspielestadt beginnt der Tag erst, wenn die Fahne der Stadt oben ist. Das macht hier der Bürgermeister. So ist die Regel. Arvid ist noch vom vergangenen Jahr im Amt. Bei der Wahl heute könnte der 12-Jährige wiedergewählt werden.
Rechnest du dir gute Chancen aus?
Ich habe ja gesagt, ich senke ja wieder die Steuern und ich habe es letztes Jahr auch gemacht. Und die, die mich wählen, die können aus Erfahrung sprechen, weil ich es ja jetzt letztes Jahr auch hingekriegt habe.
An die Wahl denkt vor dem Arbeitsamt aber noch kaum einer. Die Kinder brennen darauf zu arbeiten.
Meine Knie werden weich.
Weiche Knie, denn die begehrten Jobs sind schnell weg. Auch die 9-jährige Leonie versucht ihr Glück und ergattert für sich und ihre Freundinnen die Wunschstelle.
Krankenhaus.
Dazu gibt es einen Lohnzettel, denn ohne Bürokratie geht es auch in der Kinderstadt nicht.
Und dann müssen wir wieder hier zum Arbeitsamt und dann stempeln die da drauf und dann zur Bank und dann kriegen wir unsere Montys.
Montys, das ist die Währung von Mini-LA. Die Bank zahlt Lohn aus und führt Steuern ab. Zurück bei Leonie und ihren Freundinnen. Sie haben mittlerweile ihren Dienst im Krankenhaus angetreten. Heißt auch, Verbände anlegen.
Boah, das sieht schon richtig super aus.
Mini-LA hat auch eine eigene Zeitung. Von Kindern für Kinder.
Hallo. Wollt ihr noch eine Zeitung? Eine Zeitung, 2 Monty.
Größtes Thema in der aktuellen Ausgabe, die Bürgermeisterwahl.
Sie alle haben sich aufstellen lassen.
Die Kandidaten füllen eine ganze Seite. Die Wahlversprechen, kostenlose Angebote, aber auch Strukturelles.
Idee, Steuern senken, Sabbrennen, an jeden 2 Tagen alles kostenlos.
Doch dann passiert, was es in der von der Gemeinde veranstalteten Kinderstadt in rund 30 Jahren noch nie gab. Ein Gewitter zieht auf, Mini-LA muss evakuiert werden.
Achtung, aufgrund von drohender Gefahr bitten wir euch, das Gelände zu verlassen.
Ab in die Kirche. Unterstand und die vorläufige Erkenntnis, vorerst genug selbst regiert.
Da bin ich froh, dass es Erwachsene gibt.
Ja.
Für die 220 Kinder ist Schluss für heute. Die Stadt bleibt zu, die Wahl wird verschoben. Der nächste Morgen. Am Rathaus ist alles bereit für die Bürgermeisterwahl. Für viele Kinder die erste in ihrem Leben.
Es sind alle 8 Damen drauf. Und ihr macht bitte nur 1 Kreuz. Wenn ihr mehrere Kreuze macht, dann ist der Wahlzettel leider ungültig.
Wahl spielen unter möglichst realen Bedingungen.
Woran erkennst du denn, dass das fair abläuft bei der Wahl?
Dass niemand besticht oder sowas mit Montys oder so.
Auszählung. Es sieht nach einer Entscheidung zwischen Amtsinhaber Arvid und der einzigen Kandidatin Chiara aus.
Seid ihr schon gespannt?
Der Moment der Wahrheit. Die Bürgerinnen und Bürger sind versammelt. Zeit für das Ergebnis.
Er wird euer neuer Bürgermeister. Und ich darf euch schon verraten, es wird eine Bürgermeisterin.
Das Volk jubelt. Die 13-jährige Chiara auch.
Bist du stolz?
Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch, jetzt hier noch mal ein bisschen mehr mithelfen zu dürfen. Chiara!
Chiara! Chiara! Noch darf sich die neue Stadtchefin feiern lassen. Doch bis zum Ende der einwöchigen Spielestadt werden ihre Wahlversprechen auf den Prüfstand gestellt. Ein bisschen wie in der Erwachsenenpolitik.
Die Ruhr-Triennale bringt hohe Kultur dorthin, wo im Ruhrgebiet jahrzehntelang geschuftet wurde. In Kokereien, in Maschinenhäuser und in alte Industriehallen. Die bilden dann ungewöhnliche Bühnen für Konzerte, Schauspiel und Musiktheater. Aber trotz der coolen Locations geht's der Ruhr-Triennale wie der Hochkultur fast überall. Das Publikum ist eher gesetzt und älter. Jüngere Menschen halten Distanz. Das kann man ändern, haben sich die Macher gesagt, wenn man Freikarten anbietet für unter 30-Jährige. Katharina Spreyer war dabei.
Sie tanzen als Widerstand in einer dystopischen Welt voller Gewalt, erzählen eine Geschichte von Unterdrückung und Rebellion zu den Songs von Musikikone David Bowie. Generalprobe des Musiktheaterstücks Rebel Rebel auf der Ruhr-Triennale. Timo Güth und Hanna Teigl sind mit einem U30-Ticket hier. Das gab es für die Vorpremiere kostenlos, speziell für junge Menschen.
Zum ersten Mal bei mir jetzt zum richtigen Theater. Davor nur bei Kindervorstellungen und sowas. Und jetzt mal durch die Aktion auch was Neues probieren.
Ein Angebot, um ein junges Publikum ohne viel Vorerfahrung fürs Theater zu begeistern. Und auch wenn Hanna öfter ins Theater geht.
Ich glaube auch, dass teilweise die Themen einfach nicht so interessant sind. Also wenn es dann Stücke gibt, die vielleicht schon zum 20. oder 30. Mal vielleicht in ähnlicher Weise wieder aufgeführt werden, dass es vielleicht auch einfach für junge Menschen gar nicht so interessant ist, wie jetzt hier zum Beispiel, wenn Musik mit Theater verbunden wird.
Das Stück zeichnet eine düstere Welt. Zwischenmenschliche Beziehungen sind per Gesetz verboten. Brutale Straßengangs foltern jeden, der sich dem widersetzt. Ein junges Paar lehnt sich auf. Sie verlieben sich und leisten Widerstand. Songs wie Heroes, in dem David Bowie schon in den 70ern über Freiheit und Mut singt, liefern den Soundtrack.
Ich glaube, David Bowie ist auch gerade irgendwie wieder wichtig. Also ich habe noch mal viel auf die Texte geachtet und ich finde, es war total zeitgemäß.
Schauspieler Daniel Donskoy hat für seine Rolle rund 30 Bowie-Songs verinnerlicht.
Es war für mich einer, der halt alle Normen gebrochen hat, der sich in allen Genres ausprobiert hat, der genderfluid war, der Sexualität gelebt hat, der immer wieder alles verworfen hat und neu angefangen hat. Das imponiert mir extrem.
Einige sind hier, weil sie sich Theater sonst eher selten leisten. Und bei manchen gibt es auch Berührungsängste.
Weil auch immer noch dieses Klischee existiert, dass Theater halt was für alte, reiche Leute ist, wo man da im Anzug hingeht, was ja absolut gar nicht der Fall ist.
Ich bin überzeugt davon, dass junge Menschen, wenn wir sie erstmal ins Theater bekommen, begeistert sind. Obwohl es natürlich günstiger ist, ins Kino zu gehen. Aber so werden sie vielleicht süchtig, wie ich als junger Mensch, und kommen öfter. Rebel Rebel läuft auf der Ruhr-Triennale bis zum 4. September.
Letzte Nacht war es stürmisch in weiten Teilen des Landes. Es gab sogar zwei Tornados. Carsten, wie geht's weiter?
Ich hoffe nicht mit Tornados, aber auf jeden Fall wird es turbulent weitergehen. Und wir müssen vor allem auf eine Region besonders schauen. Wir sehen an den heutigen Nachmittags-Satellitenbildern auch genau, wo heute das meiste passiert ist. Nämlich in den Alpen und besonders auf der Alpensüdseite in Italien. Dort haben sich unwetterartige, sehr große Gewitterwolken gebildet. Und diese Gewitter, die springen morgen auf die Alpen-Nordseite, sprich in den Süden Deutschlands. Und da schauen wir jetzt mal genauer hin. Das wird morgen gegen 16 Uhr hier in Bayern die Temperaturverteilung sein. Im Osten Bayerns 25 Grad, im Westen Bayerns zur gleichen Zeit nur 17 Grad. Dieser Temperaturgegensatz, der wird sich zum Abend hin sogar verschärfen. 10 Grad Temperaturunterschied auf kleiner Strecke. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Genau an der Luftmassengrenze werden sich nämlich dann morgen Abend teilweise unwetterartige Starkregengüsse bilden. Mit hier von dunkel-lila bis ins Pinke hinein 10 bis 60 Liter Regenwasser pro Quadratmeter innerhalb von nur einer Stunde. Und das nächste Thema ist das Thema Wind, besser gesagt Sturm. Denn diese warme Luft verschwindet nicht einfach so, sie wird vertrieben. Und zwar mit einem kräftigen Westwind, der am frühen Abend schon Sturmstärke erreichen wird. Aber vor allem zum späteren Abend hin, also 19 bis 20 Uhr, können daraus sogar Orkanböen werden. Also in dieser Region müssen wir morgen besonders aufpassen. Deshalb haben wir da mal ganz besonders reingezoomt. Auf das aktuelle Wetter geschaut. In der Mitte passiert am wenigsten. Jetzt am Abend noch ein paar letzte Schauer oder auch Gewitter im Nordwesten. Und über die Alpen kommen dann schon in der Nacht und morgen Vormittag immer häufiger diese starken Regenwolken, die dann am Nachmittag unwetterartige Auswirkungen haben können. Vor allem in der Osthälfte Bayerns. In der Mitte bleibt es längere Zeit trocken. Im Nordwesten eher durchwachsenes Schauer- und Gewitterwetter. Die Temperaturen heute Nacht 11 bis 19 Grad. Morgen tagsüber in der Osthälfte noch mal bis zu 26 Grad. Das sind die Reste dieser warmen Luft. Ansonsten sind es 16 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten noch immer durchwachsen, vor allem in der Mitte und im Norden wird der Samstag. Diese Schauer und Gewitter ziehen sich am Sonntag Richtung Nordsee- und Ostseeküste zurück. Dahinter wird es allmählich sonniger und beginnend im Südwesten in der nächsten Woche auch wieder wärmer.
Carsten, danke dafür. Das waren die Tagesthemen. Hier in der ARD übernimmt mit ihrem steten norddeutschen Redefluss Ina Müller.
Und auch ohne Fernsehprogramm sind Sie auf tagesschau.de immer gut informiert.
Morgen sehen wir uns wieder, dann wieder freitags um 21.45 Uhr. Bis dahin.
Tschüss.
Und lassen Sie sich's gut gehen.